Wir sind in Offenbarung und zwar in Kapitel 15. Das letzte, was wir gesehen hatten, war, dass geerntet wird. Offenbarung ist ja ein sehr spannendes Buch auf jeden Fall. Und wir hatten uns zuletzt Kapitel 14 angeguckt. Das haben wir mit Jörg angeschaut. Und ja, unser Pastor Jörg ist gerade auf Mitarbeiterfreizeit in Siegen. Deswegen vertrete ich ihn hier, nicht, dass ihr euch irgendwie wundert. Und ich will jetzt mit euch zusammen in der Offenbarung Kapitel 15 angucken. Das Tolle an der Offenbarung ist ja, oder das Interessante ist ja wirklich, dass wir einen Blick sozusagen in den Himmel bekommen, wenn ihr so wollt. Also einerseits sehen wir, Ari, machst du das Licht noch an, bitte? Dankeschön. Einerseits sehen wir, was auf der Erde passiert und perfekt, danke. Ja, ist auch okay, super. Nein. Das Lichtsystem hier ist sehr schwierig. Einfach, ja. Ja, so geht's, ne? Gut, wir sehen einerseits die Dinge, die sich auf der Erde sozusagen zutragen und wir sehen, wie letztendlich die Gläubigen auch damit umgehen. Wir sehen, wie Gott sozusagen Gericht auf die Erde bringt, aber wir sehen auch viel, was so im Himmel alles vor sich geht. Und es ist ja so ein bisschen in Kapitel 4 nach den Sendschreiben von den an die Gemeinden, ist es ja, dass Johannes sozusagen durch so eine Tür, das Ganze ist ja eine Vision, die er hat, wie er in dieser Vision durch so eine Tür sozusagen geht und sozusagen in die himmlische Welt einen Einblick bekommt, eine Offenbarung sozusagen. Und dort sieht er sozusagen den Thronsaal Gottes. Und heute werden wir auch wieder so einen Blick eigentlich werfen in den Thronsaal. Und das Spannende ist, ein Stück weit die Offenbarung springt immer so ein bisschen hin und her. Was passiert auf der Erde und was ist sozusagen, was ist im Thronsaal sozusagen los? Und ich glaube, die Offenbarung hat auch etwas sehr Wichtiges für, sie ist nicht nur ein Buch über die Zukunft, oder die Offenbarung ist nicht nur ein Buch über die Zukunft, es ist auch ein Buch, was heute wichtige Dinge uns zu sagen hat. Für die heutige Situation auch der Christen auf der Welt. Und da dürfen wir uns ja mit dazuzählen. Und ihr sitzt alle so weit weg. Ich muss ein bisschen schreien heute, nein. Die Offenbarung hat auch uns was zu sagen. Es ist nicht nur ein Buch, was sozusagen aufgehoben ist für irgendwann mal, wenn das dann alles passiert, sondern es macht uns auch heute Mut zu sehen, was im Hintergrund passiert. Das ist so ein bisschen, als ob Johannes auf einer Bühne steht und sozusagen den Eingang, also die Tür öffnet hinter die Kulissen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Theater gespielt habt, ob ihr schon mal im Theater wart, in der Oper oder so. Da ist die Bühne, da findet ganz viel statt. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern es findet auch ganz viel hinter den Kulissen statt. Und ohne das, was hinter den Kulissen stattfindet, könnte das auf der Bühne nicht stattfinden. Ja, also beides muss, man braucht sozusagen die ganze Arbeit hinter der Bühne, damit das auf der Bühne funktioniert. Da passiert eigentlich die ganze Arbeit. Und ein bisschen so ist es in Offenbarung, wir gehen hinter die Bühne. Wir dürfen einen Blick hinter die Bühne werfen. Ja, hinter die Bühne des ganzen Weltgeschehens, was alles so auf der Erde passiert. Und dieser Blick hinter die Bühne kann uns auch heute total Mut machen. Wirklich. Weil wenn wir hinter die Bühne gucken, auf der Bühne ist scheinbar alles außer Kontrolle. Das ist eigentlich das, was wir in Offenbarung sehen. Es ist, die Menschen sind böse, sie sind rebellisch, sie sind widerspenstig, sie wollen nicht. Und Gott muss, oder Gott, er schickt Strafen, er schickt diese Weckrufe sozusagen an die Menschen. Ganz klassisch, wie es eigentlich auch im Alten Testament immer wieder zu lesen ist. Ne? Wie das Volk Israel auch immer wieder in Bedrängnisse gekommen ist. Nicht, um das Volk Israel zu zerstören, sondern um es wach zu rütteln. Wach auf. Erinnere dich daran, wer Gott ist. Erinnere dich daran, dass du zu ihm beten solltest, dass er dein König ist. Dass es auf ihn ankommt, auf seine Stärke und nicht auf deine Stärke. Und so ist auch in der Offenbarung diese ganzen Gerichte, das ist ein Weckruf an die Menschheit. Hey, Menschheit, wach auf. Du bist in einem komischen Traum. Du bist in einem komischen Zustand. Wach auf und erkenne, wer Gott ist. Erkenne, dass Gott dich liebt. Und kehr um zu ihm. Tu Buße. Und wir sehen, ja, da ist das ganze Gericht, es ist das Chaos, es ist die Widerspenstigkeit, aber im Hintergrund hat Gott alles im Griff. Ne, dieser Blick in den Thronsaal. Gott ist nicht in Panik, Gott ist nicht in Stress, er ist nicht, oh nein, was soll ich jetzt machen, er ist nicht ratlos. Nein, es ist alles nach seinem Ratschluss, nach seinem ewigen Ratschluss. Es ist sehr planvoll, was hinter der Bühne passiert. So sollte es kommen und musste es kommen. Und heute werden wir auch etwas lesen, das eigentlich auch sehr stark darauf hinweist. Und wir sehen die Gläubigen in diesem ganzen Chaos. Wir sehen, wenn wir hinter die Bühne gehen, dass sie die eigentlichen Sieger sein werden. Die, die festhalten an Gott. Auf der Bühne sehen sie aus wie die Loser. Ja? Im Theaterstück werden sie hingemetzelt, dahingeschlachtet, verbrannt, gekreuzigt, erniedrigt, gedemütigt, ausgelacht. Aber hinter der Bühne werden wir sehen und verstehen, oder sehen wir jetzt schon, sie sind die eigentlichen Gewinner in diesem ganzen Stück. Ja, die, die festhalten, die, die nicht aufgeben, sie werden letztendlich hinter der Bühne triumphieren, da, wo es wichtig ist. Denn irgendwann ist das Theaterstück vorbei. Und dann ist es wichtig, wie die Situation hinter der Bühne aussieht. Und so viel jetzt mal als kurze Einleitung. Lass uns mal lesen, Kapitel 15. Ich habe hier irgendwie zu viele Bibeln rumliegen. Das ist alles nur so Show, damit ich so voll schlau aussehe. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. 7 Engel, die 7 Plagen hatten, die letzten. Denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Der Zorn Gottes, der Grimm Gottes, er gehört auch zu Gott dazu. Wir können uns Gott nicht denken, oder wir sollten uns Gott nicht denken, ohne dass er auch zornig sein kann. Denn dann wäre unser Gottesbild zu klein, es wäre zu eindimensional. Wir müssen Gott aber dreidimensional am besten sehen. Wir müssen ihn in seiner Fülle betrachten. Ja, unser Gott, das ist der Gott, der Epheser um seiner vielen Liebe willen uns gerettet hat. Und das ist der Gott, der sozusagen überfließt vor Liebe. Das ist der Gott, der eine starke Menschenliebe hat. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Es ist der Gott, der Gott der Liebe. Gott ist Liebe. So weit geht das Neue Testament. Sagt, dieser Gott, der ist sozusagen Liebe in Person. Aber gerade auch diese Liebe kann auch zornig werden. So wie Eltern zornig werden, wenn sie sehen, dass ihr Kind von irgendetwas zerstört wird. Zum Beispiel von Drogen oder so. Dann werden Eltern auch aus Liebe zornig. Sie werden zornig auf das, was gerade vor sich geht. Dass da gerade etwas dabei ist, was mit ihren Kindern passiert. Dass ihre Kinder zerstört werden. Dass ihre Kinder, gar nicht verstehen, auf welchem Weg sie gerade sich befinden. Wo das alles aufhören wird, wo das alles enden wird. Und wie Kinder so sind, haben Kinder oft nicht so, denken die Sachen oft nicht so durch, oder? Man macht einfach und probiert einfach und schaut mal, wo, was dann passiert und wo es einen hinführt. So ist Gott, zornig aus Liebe, nicht irgendwie aus Hass. Aber es gibt Gottes Zorn. Jesus selber sagt zum Beispiel in Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Sogar Jesus, der wirklich Liebe, Vergebung gepredigt hat, er redet auch von dem Zorn Gottes. Es ist nicht sein Hauptthema, aber auch er sagt, da ist ein Zorn. Und Römer 1,18, Da schreibt unser Bruder Paulus, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Ja, es wird einen Tag geben, da wird Gottes Zorn offenbar werden und sich Bahn brechen sozusagen. Oder Hebräer 10, Vers 30. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist auch eine Seite von Gott. Er ist, ja, der großartige, herrliche, liebevolle, aber auch furchtbare Gott. Das kennt die Bibel auch, dieses Wort, der furchtbare Gott. Der schreckliche Gott. Er ist so, ich denke immer, er ist so respekteinflößend und groß. Wie zum Beispiel eine riesige, wie der Grand Canyon oder so. Ich war noch nie am Grand Canyon, aber alleine, wenn ich die Fotos sehe und mir vorstelle, ich stehe so an diesem Rand von diesem Ding. So was Wunderschönes, also es ist Wunder, ich liebe sowieso Felsen. Und dann dieser Grand Canyon. Ich weiß, ich würde es lieben, aber ich würde auch erzittern vor Respekt vor dieser Schlucht da vor meinen Füßen, wie tief das da runter geht. Ich weiß, ich bin dieser Sache nicht gewachsen. Sie ist wunderschön, es ist herrlich, ich freue mich, dass ich hier bin, aber eigentlich ist das zu groß für mich und ich bin in Gefahr. Ich bin zwar voll nah an dieser Schönheit dran, aber es ist gleichzeitig auch gefährlich, es ist eine gefährliche Schönheit. Und manchmal stelle ich mir, es ist eine Krücke, ein Bild für mich, so für Gott, ja, dieser herrliche, wunderbare Gott, aber er ist auch so, ja, er ist so kraftvoll, so energiegeladen, er ist so heilig, er ist vollkommen. Und wer bin ich? Ich bin jemand, der ganz schnell abstürzen kann, in die Schlucht fallen kann, der ganz schnell vergehen. Ich bin wie Gras. Mein Leben, das ist ein Hauch. Wer bin ich denn schon? Und dann dieser riesige Gott. Ich glaube, das ist das, was die Bibel unter anderem meint, wenn es darum geht, dass wir Gott fürchten sollen. Diese gewaltige Energie, die Gott hat, diese gewaltige Power, Macht. Das ist, als ob ich neben irgendeinem Stromgenerator stehen würde, wo einfach, ich bin echt schlecht in Physik, aber wo es einfach mega abgeht. Ich kenne das nur aus Hollywood-Filmen, wo man schon so den Strom knistern hört und man denkt so, yo, was ist eigentlich, wenn hier jetzt einfach mal so ein Blitz rauskommt und mich röstet? Dann bin ich Toastbrot. So, wow, aber voll krass. Aber gleichzeitig ist Gott ja Liebe und das ist das Schöne. Ja, er ist so heftig, aber er ist so liebevoll und das ist echt eine geniale Mischung, wie ich finde. Und wir müssen auch gar keine Angst haben, finde ich, diese Mischung, an dieser Mischung festzuhalten. Es gibt viele Christen, die wollen den Zorn Gottes oder Bewegung, ja. Und ja, irgendwo manchmal ist es uns auch peinlich, dass Gott auch ein zorniger Gott sein kann. Aber ich denke, wir sollten wirklich daran festhalten, denn sonst haben wir echt einen Gott, der nicht komplett ist. Und es gehört auch zu ihm und ist auch wichtig. Also, wir lesen hier von diesen Engeln. Johannes sieht hier diese Zeichen im Himmel. Groß und wunderbare Zeichen. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten. Denn in ihnen wurde der Grimm oder der Zorn Gottes vollendet. Und hier sehen wir, der Zorn Gottes wird ein Ende haben. Das finde ich interessant. Der Zorn Gottes wird irgendwann zu Ende sein. Der Zorn Gottes ist nicht ewig. Ja, er ist heftig. Er ist krass. Gott haut rein. Und wenn Gott reinhaut, dann ist reingehauen. Dann ist heftig. Dann ist echt die Kacke am Dampfen, um das mal so zu sagen. Aber dieser Zorn wird ein Ende haben. Gottes Zorn wird irgendwann zu Ende sein. Und hier in der Offenbarung lesen wir, ja, nach diesen sieben Plagen, dann ist finito. Dann ist Schluss. Dann ist der Zorn vorbei. Auch finde ich eine wichtige Sache. So intensiv der Zorn ist, er dauert nicht ewig. Der Zorn geht vorbei. Und ich weiß nicht, ob ihr Eltern hattet, die vielleicht mal sauer geworden sind. Ich bin Erzieher im Kindergarten. Ich bin auch manchmal sauer auf meine Kindergartenkinder. Die bauen auch mal gerne manchmal Mist oder nerven mich oder ärgern mich auch gerne mal. Dann werde ich auch mal sauer und dann bölke ich auch mal ein bisschen rum, wenn es wirklich hart auf hart kommt. dann gibt es auch mal richtig Ärger. Aber dann ist auch gut, normalerweise. Dann klärt sich die Luft wieder und dann ist alles in Ordnung. Dann wissen das die Kinder auch. Dann ist wieder alles okay. Ne? Psalm 103, da steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden nicht vergolten. Schon hier in dem Psalm, sogar David weiß, ja, Gott wird manchmal zornig, aber das ist auch wieder vorbei und Gott wird auch nicht ewig zürnen. Wie schön ist dieser Psalm, oder? Und er ist langsam zum Zorn. Wie lange hat es gedauert? Hier in dieser Offenbarung, sogar in diesem Buch. Wenn man dieses Buch als Zeitstrang verstehen will, wie lange dauert es, bis wirklich dieses Finale kommt, die sieben Schalen jetzt? Das ist ja sozusagen der letzte Zorn, das letzte Gericht. Wie lange hat das gedauert bis dahin? Aber wie lange dauert es überhaupt insgesamt bis dahin, bis Gott sozusagen wirklich diese Erde richten wird? Gott ist doch so geduldig mit uns Menschen insgesamt. Er lässt uns so viel Zeit, auch mit uns persönlich. Gott ist langsam zum Zorn. Wir haben einen Gott, der nicht sofort in die Luft geht. Wir haben keinen Choleriker-Gott. Nein, wir haben einen heiligen Gott, der sehr langsam ist zum Zorn. Wir haben einen Papa, der nicht ständig in die Luft geht und uns alles um die Ohren haut. So wie vielleicht manche Papas hatten, die so drauf waren. Choleriker gibt es. Das ist schlimm. Du weißt nie. Und dann irgendwann, bumm. Bei Kleinigkeiten, aber so ist Gott nicht. Gott explodiert nicht bei Kleinigkeiten. Er ist der Erste, der sagt, komm, ich guck nicht mehr hin. Wir werfen das jetzt ins tiefste Meer. Wenn es dir leid tut, hey, dann schmeißen wir das jetzt weg. Wir waschen das jetzt ab. Gott, in der Bibel steht sogar, Gott freut sich, wenn er uns die Sünden vergeben kann. Er freut sich über Vergebung. Er macht das gerne, er vergibt uns gerne. Und auch hier, Gottes Zorn wird vollkommen sein. Es gibt diesen Punkt und der wird kommen. Und wir lesen jetzt mal weiter. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Was dieses Meer ist, ist eine gute Frage. Da gibt es ganz viele Ideen. Theologen und Pastoren haben da ganz spannende Ideen dazu. Ich könnte euch jetzt auch irgendwie noch eine neue Idee geben. Ich weiß es nicht. Mich erinnert diese ganze Szenerie ein Stück weit, werden wir erinnert an die Geschichte von Mose und dem Volk Gottes, wie Gott es aus Ägypten herausgeführt hat. Ich finde, das klingt hier an ganz vielen Stellen so durch. Und auch sie sind ja durch dieses Meer gegangen. Auch sie standen irgendwann am Ufer des Meeres und sangen ein Loblied für Gott. Und genau die Situation haben wir hier eigentlich auch. Hier steht Gottes Volk, hier stehen die Gläubigen, hier stehen die Überwinder und sie singen Gott ein Loblied. Das ist schon ein sehr starker Hinweis auf Exodus, wie ich finde. Über dieses Meer, wir haben es schon mal in Offenbarung 4 getroffen. In Offenbarung 4, Vers 6, da steht, das ist sozusagen der erste Blick, den Johannes nahm, hinter die Kulissen. Bei seinem ersten Blick hinter die Kulissen hat er schon dieses Meer gesehen. Da steht, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Dieses Meer, es ist nicht nur geteilt, es ist gläsern. Man kann darüber gehen, man kann sozusagen auf dem Wasser gehen. Und ich weiß es nicht. Der Weg zu Gott ist offen, die Gefahr ist gebannt. Das Volk, wir müssen keine Angst vor diesem Meer haben. Man sagt ja auch so, die Israeliten waren jetzt nicht so die Seefahrernation. Die waren eigentlich nie groß in Schiffe bauen und so. Und denen war das Meer auch immer so ein bisschen suspekt, sagt man. Also Meer und Wellen und Schiff, das hat nicht so ein positives Kribbeln bei denen ausgelöst, sondern eher so das Gegenteil. Ne? Die Geschichte von Jona ist ja auch so schrecklich, weil der dann wirklich auf dem Meer und dann der Sturm und furchtbar. Und ungefähr das Schlimmste, was einem Israeliten zustoßen kann, passiert diesem Jona. Und hier ist das Meer aber gebannt. Es ist ein Kristall, es ist gläsern. Ne, die Wellen sind so wie eingefroren, wenn ihr so wollt. Und ja, vielleicht ist das einfach so ein Zeichen dafür, dass Gott die Dinge im Griff hat, die Gefahren gebannt hat, den Weg freigemacht hat. Und hier in Offenbarung 15, Vers 2, da sehen wir das gläserne Meer und es ist mit Feuer gemischt. Da ist irgendwie noch mehr Gefahr drin. Hier ist noch dieses Feuer mit drin. Aber auch das ist ein gläsernes Meer. Auch das hat Gott gebannt. Und wie gesagt, neben diesem Meer, da steht Gottes Volk. Da stehen die Überwinder. Und über die möchte ich jetzt eigentlich reden, weil ich ehrlich gesagt dieses gläserne Meer, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Kommen wir zu den Überwindern. Und das sind meine Helden in dieser Geschichte. Und hier möchte ich jetzt den Schwerpunkt auch in Kapitel 15 eigentlich drauf legen. Was sind das für Menschen, die da stehen? Da stehen die Überwinder über das Tier, über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Das sind die, die das Tier überwunden haben, die sein Bild überwunden haben und die Zahl seines Namens. Sie haben dieses Oberboss-Monster, was irgendwie da auftaucht in der Offenbarung, sie haben sich diesem Monster nicht gebeugt. Sie haben sich diesem Biest nicht gebeugt. Sie waren standhaft und haben widerstanden. Sie haben nicht mitgemacht bei seinen Spielchen. Das, was wir in den Kapiteln davor gelesen haben. Sie haben sich auch nicht vor seinem goldenen Kalb niedergebeugt und haben es angebetet. Sie waren wie diese drei im Feuerofen. Der vierte kam dann noch dazu. Sie waren wie diese rebellischen, aufsässigen Hebräer, die sich nicht vor der goldenen Statue von Nebukadnezar niederbeugen wollten. Nein, sie haben gesagt, lieber gehen wir in den Feuerofen, o König. Und unser Gott kann uns retten oder nicht. Und trotzdem gehen wir da nicht rein. Und das sind hier die Männer und Frauen, die genau das gesagt haben. Du kannst uns töten oder nicht. Gott kann uns retten oder nicht vor dem Tod. Aber wir werden uns nicht beugen vor dir. Wir machen da nicht mit. Wir beten nur Gott an. Wir beten nichts anderes an. Weder dich selber, noch dein komisches goldenes Abbild oder was auch immer das ist. Noch nehmen wir dein Zeichen irgendwie an und lassen uns branden und also versteht mich nicht falsch. Wir lassen uns nicht prägen von dir, deinen Stempel aufdrücken, dass wir irgendwie zu deinem System gehören, dass wir irgendwie dein Hakenkreuz tragen oder was auch immer. Nein, wir sind dagegen und wir machen uns da nicht mit und wir beugen uns nicht. Wir tragen nicht dein Zeichen, wir beugen uns nicht nieder vor deinem Bild und vor dir selber schon gar nicht. Und das sind die Helden für mich, das sind wirklich echte Helden. Sie haben widerstanden und wir finden immer mal wieder in der Bibel, im Alten Testament, diese Helden, die so mutig sind, dass sie sagen, ich gehe lieber in den Tod, als dass ich bei dieser Sache hier mitmache. Ich gehe lieber in den Tod, als dass ich Götzen anbete. Und das, ganz ehrlich, es waren nicht viele, die so drauf waren. Die meisten haben mitgemacht. Auch damals, wenn ihr euer Altes Testament kennt. Viele haben mitgemacht bei dem Götzendienst. Denkt einfach an die Geschichte von Isabel und an Ahab, an Elia. Elisa, in diesen Zeiten, wie viele haben da auch ja fremde Götter angebetet, Baal angebetet und so weiter. Und das zieht sich ja durch die ganze Geschichte hindurch, bis letztendlich die Israeliten ins Exil kamen. Und hier sind die wahren Helden. Die Israeliten waren kaum aus Ägypten befreit worden, kaum waren sie sozusagen durch dieses Meer geführt worden, da machten sie sich ein Bild von Gott und beteten ein goldenes Kalb an, einen Götzen. Das, was sie in Ägypten gesehen hatten und vielleicht sogar auch gemacht hatten, wer weiß, waren die Israeliten in Ägypten vielleicht auch schon manche Götzenanbeter, wer weiß. Aber Gott hatte gesagt, nur mich anbeten, nur mich und kein Bild machen. Gib mir die Ehre, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und hier stehen diese Helden, die das nicht getan haben. Boah, ich bin echt ermutigt durch diese Männer und Frauen. Ich möchte auch so ein Held sein. Wenn ich das lese, denke ich, boah, ich will auch bei diesem Meer stehen. Ich will auch unter denen sein, die da stehen und singen und die widerstanden haben, die stark waren. Und nicht einfach, ich will so einer sein, der gegen den Strom schwimmt. Und es gibt ja diesen alten Spruch, sei ein lebendiger Fisch und schwimm gegen den Strom. Oder vielleicht ist es sogar ein Lied, ich habe keine Ahnung. Das sagen ja immer so die Oldschool-Christen so ein bisschen. Aber dieses Bild ist so nice. Es ist wahr. Gegen den Strom schwimmen, ja, dafür muss man lebendig sein. Und es ist nicht leicht. Es ist anstrengend, glaube ich, gegen den Strom zu schwimmen. Aber es lohnt sich. Und das sehen wir hier. Es lohnt sich. Es lohnt sich zu widerstehen. Es lohnt sich zu überwinden. Es lohnt sich sogar für Gott zu sterben. Aber wie sind sie für Gott gestorben? Achtung, und jetzt wird es interessant. Oder wie haben sie überwunden? Haben sie sich Knarren besorgt und haben ihre Feinde niedergeballert und sind dann im Gefecht gestorben, heldenhaft? Haben sie sich einen Bombengürtel umgeschnallt und haben sich in einem Haufen Gottloser in die Luft gejagt, um diese Götzenanbeter alle zu töten und in die Hölle zu schicken? War das ihre Art, wie sie überwunden haben? Sind sie deswegen Helden und Märtyrer? Nein. Sie haben genauso überwunden, wie ihr König überwunden hat. Sie haben auf die Art und Weise gekämpft und gesiegt, so wie ihr Lamm, ihr König, ihr Jesus gesiegt hat und überwunden hat. Wie hat Jesus gesiegt am Kreuz? Hat er einmal ein Schwert angefasst? Hat er einmal jemanden, hat er seine Feinde getötet? Nein. Seine Feinde haben ihn getötet. Er hat sich töten lassen. Er war das Lamm, was zur Schlachtbank geführt wurde. Und am Kreuz war sein Sieg. Und wie gesagt, auf der Bühne sah das Kreuz aus wie ein Lose. Double Lose. Verloren. Tot. Gekillt. Game over. Das war's mit Jesus und seiner coolen Bewegung, seinem Movement. Das war's. Er ist weg. Ciao. Nein. Das, was wie die Stunde der größten, das, was aussah wie die größte verlorene Schlacht. Und die Jünger, sie haben geweint, sie waren verzweifelt, sie haben das nicht verstanden. Selbst seine Jünger haben nicht verstanden, dass er dort gesiegt hat am Kreuz. Aber für diesen Sieg musste niemand anderes sterben. Niemand anderes wurde umgebracht. Ja, Petrus hat sein Schwert genommen und Petrus wollte auf die Oldschool-Weise kämpfen und siegen. So wie man es halt macht, mit seinem Schwert in der Hand. Sterben, siegreich, heldenhaft sterben mit dem Schwert in der Hand. Durchbohrt werden von einem Speer der Tempeldiener. Ach, und dann würde auch er stehen an dem gläsernen Meer und würde dieses Lied singen. Und Jesus hat gesagt, nein, so nicht. So kämpfen wir nicht. Und Petrus, du auch nicht. Sagt nicht der Epheserbrief, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Menschen sind nicht unsere Feinde. Die Mächte hinter den Menschen, die bösen Mächte, die hinter den Menschen stehen, die unsere Feinde sind, das sind unsere Gegner. Nicht die Menschen selber, sondern das, was sie dazu treibt und dazu bewegt, unsere Feinde zu sein. Das ist unser Gegner. Dagegen kämpfen wir. Und zwar im Gebet und nicht mit Waffen. Und so sind diese Menschen hier abgeschlachtet worden. Sie haben sich nicht gewehrt, sie haben niemanden umgebracht, sie wurden einfach hingerichtet. Und so viele Christen haben das genau das getan. So viele Christen und tun es heute immer noch. Sterben klaglos. Sterben mit einem Gebet auf den Lippen. Sterben mit einem Loblied auf den Lippen. Lassen sich am Strand die Kehle durchschneiden, beten das Vaterunser davor. Das ist immer noch Realität. Aber gut, dass wir hinter die Kulissen gucken können in Offenbarung und sehen können, es werden unsere Geschwister sein, die dort mit uns stehen und anbeten. Nein, sie haben nicht verloren, sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Sieht aus, als ob sie verloren haben, aber sie haben gewonnen, das wissen wir. Wir kennen den Blick hinter die Kulissen und viele kennen es nicht. Manchmal ist die Vorstellung für mich hart, vielleicht weil ich ein Mann bin. Ich war zum Beispiel auch bei der Bundeswehr oder so, auch wenn ich nicht so aussehe, ich bin nicht so durchtrainiert. Obwohl, gut, es sind auch nicht so viele Soldaten durchtrainiert. aber egal. Irgendwie habe ich das so in mir. Ich will mich wehren. Ich will auch kämpfen können. Ich will schießen können. Wenn jemand kommt und meine Familie anpackt, dann hätte ich am liebsten eine Waffe. Wegen meiner Familie. Ja, auch wegen mir. Ich gebe es zu. Ich habe auch nicht unbedingt Bock zu sterben. Aber dann, so erstmal ist der Gedanke, dann will ich mich doch verteidigen. Und ich will nicht einfach so, ja, es ist echt eine harte Vorstellung, einfach so zu sagen, nee, ich vertraue jetzt einfach auf Gott. Wenn Gott mich hier befreien will, wird er es tun. Wenn nicht, dann sterbe ich jetzt mit ihm. Und ich weiß, wie es hinter den Kulissen ist. Ich werde ein Überwinder sein. Ich muss mein Schwert nicht nehmen und die Leute und um mich schlagen. Genau wie Petrus, ich kann eh nicht schießen. Petrus konnte nicht mit seinem Schwert umgehen, ich könnte auch nicht mit einer Pistole umgehen, selbst wenn ich eine hätte. Und es haben sich jetzt voll viele Leute eine Waffe gekauft in dieser ganzen Flüchtlingssituation in Deutschland. Voll viele Deutsche haben sich eine Pistole gekauft oder sind in Schützenvereine eingetreten, machen einen kleinen Waffen- und einen großen Waffenschein, haben eine Pistole jetzt zu Hause oder eine, wie heißt es, Gaspistole oder was auch immer. Was auch immer, Schreckschusspistole, irgendwie. Ne? Man will sich irgendwie verteidigen können, wenn die bösen Flüchtlinge kommen und einbrechen unsere Häuser. Aber Jesus hat sich nicht verteidigt. Und Gott sagt, die Rache ist mein. Lass, die Rache ist mein. Verteidige dich nicht. Nimm nicht Rache. Das ist mein Job, sagt Gott. Vertrau mir. Und mach es so wie mein Sohn. Und jetzt gucken wir uns nochmal dieses Lied an. Was singen sie für ein Lied? Es sind die Überwinder. Sie sind meine Helden. Denn ja, sie haben sich einfach so töten lassen. Für ihren Glauben. Und sie singen ein Lied. Sie hatten die Harfen Gottes. Gott hat ihnen Instrumente gegeben. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes. Und das Lied des Lammes. Und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr. Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Bevor wir das zu Ende lesen, möchte ich einmal mit euch kurz das Lied des Mose lesen. Das könnt ihr mal aufschlagen in Exodus, also in 2. Mose. Da finden wir dieses Lied. Und ich habe mir da ein Dings reingemacht. 2. Mose 15. Siehst du, müsste ich eigentlich auswendig wissen. 2. Mose 15. Da singen sie dieses wunderschöne Lied. Und Gott hat sie hier befreit aus Ägypten. Er hat sie durch dieses Meer geführt. Sie stehen an dem Rand dieses Meeres sozusagen. Sie schauen nach hinten. Das Meer kommt wieder zusammen. Die Ägypter ertrinken. Sie sind gerettet. Interessant, oder? Hier stehen die Geschwister an diesem Meer im Himmel und singen auch dieses Loblied. Scheinbar wurden sie nicht gerettet, oder? Von Gott. Scheinbar wurden sie vom Pharao getötet. Also, jetzt mal so übertragend gesehen, oder? Aber der Blick hinter die Kulissen. Nein, sie leben. Sie leben. Und sie loben Gott. Sie sind gerettet. Sie sind in Sicherheit. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Fluten haben sie bedeckt, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Herr, deine rechte Hand, herrlich an Kraft, deine rechte Hand, Herr, zerschlägt den Feind. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt. Denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall, die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Ich will mein Schwert ziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig schrecklich, löblich und wundertätig. Als du deine rechte Hand ausstrecktest, verschlang sie die Erde. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit. Auch hier beides, oder? Gott, der Schreckliche und Barmherzige. Dein Volk, das du erlöst hast und hast sie geführt durch deine Stärke, zu deiner heiligen Wohnung. Und da sind ja auch, in der heiligen Wohnung stehen ja auch unsere Leute hier in Offenbarung, oder? Als das die Völker hörten, erbebten sie. Angst kamen die Philister an, da erschraken die Fürsten Edoms. Zittern kamen die gewaltigen Moabs an, alle Bewohner Kanans wurden feig. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht vor deinem mächtigen Arm, erstarrten sie wie Steine. Bis dein Volk her hindurchzog, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berg deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast. Zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand begleitet hat, der Herr wird König sein, immer und ewig. Denn der Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen, aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Ein Lied der Sieger, ein Lied der Hindurchgeführten, ein Lied derer, die angekommen sind, oder? Jetzt sind wir bei deinem Heiligtum, jetzt hast du uns ja zu dir sozusagen geführt, in das heilige Land, zu deiner Wohnung. Und genau das singen auch die Leute in der Offenbarung. Dieses Lied von Mose, das singen sie. Und es macht Sinn, sie sind angekommen. Sie sind da, wo sie hin sollen. Und dann gucken wir uns jetzt mal das Lied an, was sie hier singen, nochmal. Was singen sie denn hier? Das Lied des Lammes steht hier. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr. Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. König der Nationen, wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen. Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Das ist das Ende von dem Lied. Ist für uns jetzt erstmal ein komisches Lied. Sowas würde ich jetzt nicht unbedingt hier sonntagmorgens im Worship anstimmen. Es liegt aber einfach so ein bisschen an unserer Kultur, glaube ich. So ein bisschen, wie wir so leben. Das ist ein Lied von Menschen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Das ist ein Lied von denen, die sich freuen, dass Gott endlich Gerechtigkeit schaffen wird, dass jetzt endlich das Gericht kommt. Und ich versuche euch das gleich nochmal ein bisschen vor Augen zu führen, warum sie vielleicht, man denkt sich so, wow, warum freuen die sich so darüber? Das ist doch eigentlich voll schlimm, Gott richtet jetzt die Erde. Die müssen doch jetzt voll heulen und weinen. Oh Herr, warum machst du das? Das ist ja so schrecklich. Diese 7 Schalen, aua, aua, die sind ganz schön böse. Herr, warum? Nein, Herr, tu es nicht. Sorry. Nein, sie freuen sich. Sie freuen sich. Die Nationen werden kommen, steht hier in Vers, was ist das? In Vers, oh Mann, diese Versgebung hier, Vers 4. Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Warum kommen die Nationen, um Gott anzubeten? Warum? Weil deine gerechten Taten, und hier könnte auch stehen, weil deine gerechten Urteile offenbar geworden sind, weil die Leute wissen, du bist gerecht, du richtest gerecht. Und deswegen kommen die Völker und beten dich an, weil ein Mangel an Gerechtigkeit herrscht. Und jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht einen Mangel an Gerechtigkeit. Und zwar nicht nur in unserem Land, sondern in anderen Ländern noch viel mehr, ein Mangel an Gerechtigkeit. Es herrscht so viel Ungerechtigkeit auf dieser Erde, jetzt schon. Wie wird es dann sein, wenn Gott wirklich Gericht hält? Wenn Gott seinen Zorn nicht mehr zurückhält? Wie wird es dann sein? Dann wird wahrscheinlich noch viel mehr Ungerechtigkeit auf dieser Erde sein. Und wenn man jetzt schon guckt, wie unfair alles ist. Warum geht es denen in dem Land so schlecht? Und warum geht es uns so gut? Ist das fair? Ist es fair, dass die... dass die Starken die Kleinen unterdrücken, ist das fair? Ist es fair, dass Leute im Gefängnis sitzen, die nichts gemacht haben, nichts Illegales gemacht haben, einfach nur, weil irgendwer das will? Jemand, der Macht hat, der Autorität hat? Ist das fair, dass Menschen für ihren Glauben hingerichtet werden? Ist das fair, dass unsere Brüder und Schwestern ja sterben müssen? Ist das fair? Das ist alles unfair. Ist es fair, dass auf Städte werden Bomben geworfen und Kinder sterben in diesen Trümmern. Das ist so schreiend zum Himmel, diese Es ist so unfair. Man könnte wirklich kotzen, wenn man das sieht. Über die Ungerechtigkeit dieser Erde. Man könnte traurig werden, man könnte depressiv werden. Ich habe manchmal diese Weltschmerzmomente, echt. Dann macht mich das so richtig fertig alles. Weil es gibt so viel Ungerechtigkeit. So viele Menschen müssen leiden, obwohl sie unschuldig sind. Aber sie müssen leiden unter den Fehlern anderer, unter der Bösartigkeit anderer. Es ist fair, dass Kinder entführt werden, missbraucht. Ist Missbrauch fair? Vergewaltigung, Missbrauch, Kindesmissbrauch. Wenn man, oft traut man sich nicht, über diese Dinge nachzudenken, aber sie sind so unfair, weil sie einen so wütend machen. Weil man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Diese Kinder haben nichts gemacht und sie müssen das leiden. Und ich werde richtig sauer, wenn ich darüber nachdenke. Und genau das ist hier, was diese Heiligen sagen. Diese Unfairheit, das muss jetzt aufhören. Gott, es wird höchste Zeit, dass du diese Ungerechtigkeit beendest, ein für alle Mal. Das Maß ist voll. Wir halten es nicht mehr aus. Es ist so schlimm geworden. Und deswegen ist hier eine Freude darüber, dass jetzt endlich etwas Neues anfangen wird. Gott wird jetzt anfangen, Gerechtigkeit zu schaffen. Und zwar auf der ganzen Welt, überall. Alle Völker werden das erleben. Nicht nur ein Volk, alle Völker, die ganze Erde wird die Gerechtigkeit Gottes erleben. Und ein Prediger hat mal so ein Beispiel erzählt oder meinte, man muss es sich vielleicht auch vorstellen, wie so ein Dorf. Früher so ein Dorf, ne? Früher als die Offenbarung. Ich meine, die Offenbarung ist auch ein Brief. Die wurde auch rumgeschickt an Gemeinden. Und die waren oft nicht unbedingt nur in den großen Städten, das war auch auf kleinen Dörfern. Da waren auch Christen. Und in diesen Dörfern, da gab es dann manchmal auch Streit und Konflikte zwischen Nachbarn. Der eine hatte dem anderen vielleicht was geklaut oder ein Stück Land weggenommen. So. Aber es war kein Richter da. Ne, in manchen Gegenden gab es nicht jedes Dorf hatte sozusagen unbedingt einen Richter, der immer gleich, oder eine Polizei, die immer gleich alles geregelt hat und so, oh, Moment, nö, so, was ist hier los? Ne? Viele Dörfer hatten keinen Sheriff, um es mal so zu sagen, und auch keinen Richter. Und dann war es nun mal so, dass die Leute, also teilweise haben sich so Ungerechtigkeiten angehäuft, wisst ihr, in so einem Dörfchen. So, da hatte der eine das bei dem gemacht, der andere hatte das gemacht. So viele unfaire Sachen oder auch schlimme Sachen sind passiert. Der eine hatte vielleicht einen umgebracht, aber es war kein Richter da. Aber es gab, glaube ich, also in manchen Zeiten, ich weiß nicht, wie es hier war, zu der Zeit, es gab sozusagen wandernde Richter. Also Leute, die sozusagen von Dorf zu Dorf gegangen sind. Also Samuel war so jemand, ist natürlich viel weiter zurück, aber ne? Die sind sozusagen, haben die Dörfer besucht und haben dann die Gerichtsfälle abgehandelt. Das mag hier auch noch so gewesen sein. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich so ein Dorf danach gesehnt hat, dass endlich der Richter vorbeikommt und endlich diese Sache klärt. Ja, manchmal auch einfach nur wegen dieser ganzen Anspannung im Dorf, ja, in der ganzen Dorfgemeinschaft, ja. Ihr kennt dieses Bild vom Elefanten, der im Raum steht, ja, the elephant in the room, wenn irgendwelche Dinge ungeklärt sind. Aber es ist auch niemand da, der sie klären kann. Es ist kein Schiedsrichter da. Kein Parteiloser. Der mal kommt und sagt, hier, so und so, Freunde. Jetzt vertragt euch mal wieder, du zahlst ihm das und so weiter. So sieht's aus. Oder du gibst ihm das aber sofort zurück. Ne? Und du wanderst ins Gefängnis. Wie sie sich danach gesehnt haben, dass diese Person, der Richter, mal bei ihnen vorbeischaut und mal so richtig Gericht hält. Damit der Dorffrieden wieder da ist. Damit die Dinge geklärt sind, damit endlich wieder Gerechtigkeit herrscht in unserem kleinen Städtchen. Jetzt. Ja. Lies du mal vor, ruhig.
4. Mose 33, 4. Als sie gegen die Erstgeburten gerufen, die der Herr und der Himmel geschlagen hat, den Erstgeburten gerufen.
Amen. Amen. Amen, genau. Also, die Freude darüber, dass Gott endlich Gericht hält und Gerechtigkeit schafft. Und jetzt kommen wir hier zum Ende. Weil die Zeit knapp ist. Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet, und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt, von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Was ist jetzt hiermit gemeint? Was hat das auf sich mit diesem Tempel im Himmel, diesem Zelt, was ist das mit diesem Heiligtum hier im Himmel? Die Engel kommen da raus. Was ist da los? Und es ist ganz klar ein Hinweis auf, und darum kommt man nicht drum rum, glaube ich. Wir lesen mal in 2. Chronik zum Schluss. Ich denke nämlich, hier wird ganz klar, sehen wir so etwas Ähnliches wie in 2. Chronik. Und zwar, als Salomo den Tempel einweiht. Da haben wir eigentlich eine ganz ähnliche Situation. Das ist echt auch ein langes Kapitel. Jetzt versuche ich das mal hier zu finden. 2. Chronik 5. Ich lese wieder leider, was heißt leider? Ich lese aus der Lutherbibel. Wir hatten uns eigentlich geeinigt als Älteste, dass wir in der Bibelstunde die Elberfelder nehmen, so einfach so der Ordnung halber, aber vergebt mir das bitte. Auf jeden Fall ist es hier so, dass Salomo den Tempel einweiht, auch ein großer Tag der Freude. Da versammelte Salomo alle Älteste Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat ist. Und es kamen alle Älteste Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf, samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten, aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder, so viele, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stange von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Allerheiligsten sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie waren dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Die Tafeln des Bundes, in denen der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilung geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimmen der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, jetzt kommt das Lied, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Eigentlich ganz genauso wie hier in der Offenbarung, das ist ein ganz klarer Verweis darauf. Hier haben wir auch in Offenbarung den Lobpreis, das Volk Gottes steht da, es gibt Gott die Ehre, die Überwinder, sie stehen da, sie ehren Gott, Gott hat sie ans Ziel gebracht, sie stehen hier beim Heiligtum und auch in dieses Heiligtum, Da kommen jetzt hier diese sieben Engel raus. Hier bei uns sehen wir, die sieben Engel hier sind auch mit weißen Leinen angetan. Das waren jetzt hier bei uns die Leviten, die weiße Leinen angetan hatten, also gekleidet waren darin. Aber wie gesagt, es ist auch der Lobpreis und die Herrlichkeit erfüllt dieses Haus. Was hat es jetzt aber mit diesen Schalen auf sich? Warum haben jetzt diese Engel diese Schalen? Hat das auch was mit 2. Chronik zu tun? Ich würde sagen, ja. Und zwar aus folgendem Grund. Jetzt springen wir mal zu Vers 22. Salomo betet nämlich bei der Einweihung dieses Tempels. Und er hat ein sehr langes Gebet. Aber es ist wirklich, ja, er betet, glaube ich, so lang, weil er weiß, meine Aufgabe als König, aber auch dieses Volk, was ich führen soll, das ist so widerspenstig und das ist so schwer. Gott, wir brauchen deine Hilfe und wir brauchen als Volk deine Barmherzigkeit. Und darum bittet Salomo um Barmherzigkeit. Vers 24 von Kapitel 6 in 2. Chronik. Da betet Salomo, wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie an dir gesündigt haben und sie bekehren sich und bekennen deinen Namen, bitten und flehen vor dir in diesem Haus, so wolltest du hören vom Himmel her und vergeben die Sünde deines Volkes Israel und sie in das Land zurückbringen, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist, dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben, und bitte nehmt jetzt wahr, das hier sind Plagen, über die Salomo betet. Israel wird vom Feind geschlagen, weil sie sündigen. Aber wenn sie beten und umkehren, bitte Herr, sei barmherzig. Herr, wenn du diese Plage bringst, dass es keinen Regen mehr gibt, wisst ihr? Das sind sozusagen die Zornesschalen. Wir lesen, es ist ein bisschen andere Plagen, aber hier betet Salomo, er weiß, Gott kann diesen Zorn bringen. Er kann Gericht halten, er kann diese Dinge bringen, um Israel zurückzubringen. Wenn der Himmel verschlossen ist, dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben und sie beten an dieser Stätte und bekennen deinen Namen und bekehren sich von ihren Sünden, weil du sie gedemütigt hast, so wolltest du hören im Himmel und vergeben die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, dass du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen und regnen lässt auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Wenn eine Hungersnot, noch eine Schale, wenn eine Hungersnot im Lande sein wird, oder Pest oder Dürre, Getreidebrand, Heuschrecken, Raupen, oder wenn sein Feind im Land seine Tore belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist, wer dann bittet oder fleht, es seien einzelne Menschen oder dein ganzes Volk Israel, wenn jemand seine Plage und Schmerzen fühlt und seine Hände ausbreitet zu diesem Hause, so wolltest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung, und genau dort befinden wir uns in Offenbarung, vom Sitz deiner Wohnung und vergeben und jedermann geben nach all seinem Wandel, wie du sein Herz erkennst. Denn du allein erkennst das Herz der Menschenkinder, damit sie dich fürchten und wandeln in deinen Wegen alle Tage, solange sie in dem Land leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Ich könnte jetzt noch weiterlesen, aber Salomo betet sehr lang. Aber was er sagt ist, Herr, du bist doch der gnädige Gott, aber wir sind so rebellisch und widerspenstig. Herr, wenn das passiert und wenn es soweit kommen muss, dass du Erziehungsmaßnahmen ergreifen musst, Herr, bitte, wenn wir uns dann wieder bei dir entschuldigen, so wie Kinder, ne? Wenn die Kinder dann Entschuldigung sagen, weil sie merken, das war echt nicht gut, was sie gemacht haben und Mama ist richtig sauer, dann nehmen wir die Entschuldigung doch auch an. Und du sagst, Salomo, bitte Herr, nimm diese Entschuldigung an, sei doch barmherzig. Und das Krasse finde ich, genau das hier ist die Situation. Die Engel in Offenbarung, sie haben diese Schalen, sie haben diese Plagen in der Hand, genau wie auch hier in 2. Chronik. Salomo ahnt es schon, dass Gott ja so arbeitet. Aber Salomo weiß, in diesen Gerichten, in diesen Plagen ist Gott immer noch der gnädige Gott. Und jetzt werden wir nächsten Mittwoch lesen über diese Zornesschalen. Aber wir dürfen wissen, genau wie Salomo gebetet hat, wenn die Menschen ja, sich umdrehen, sich wieder Gott zuwenden und um Vergebung bitten, dann wird Gott sie erhören aus seiner heiligen Wohnung. Er wird es ihnen nicht vorhalten. Er wird nicht sagen, warum nicht gleich so. Er wird ihnen keine Vorwürfe machen. Er wird sie in den Arm schließen und sagen, gut so, komm her, mein Kind, du bist angenommen. Ich liebe dich. Gut, dass du gehört hast. Leider werden wir in Kapitel 6 am Ende lesen, dass es natürlich genau nicht so kommt. Sondern es wird anders sein. Die Menschen werden Gott fluchen nach diesen Zornesschalen und sagen, lästern, sie lästern ihn. Sie lassen sich nicht weichklopfen. Genau wie der Pharao, er ließ sich nicht weichklopfen von den Plagen. Nein, mit mir nicht. Ich bin zu stolz. Ich gebe nicht zu, dass ich falsch bin. Ich gebe nicht zu, dass das falsch war, gegen dich zu rebellieren, Herr. Ich gebe nicht zu, dass es falsch war, dieses Bild anzubeten. Dass es falsch war, dieses Biest anzubeten. Nein, das geben wir nicht zu. Wir sind viel zu stolz. Aber Gott ist der Gott der Gnade, sogar im Gericht. Das hat Jörg, glaube ich, auch schon sehr oft gesagt in seinen Predigten hier über die Offenbarung. Und lass uns einfach daran denken. Lass uns Gott treu sein, so wie die Leute am Meer. Sein Zorn wird nicht ewig dauern. Und sogar in seinem Zorn ist ja unser barmherziger Gott. Lass uns zusammen beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir sehen können an dir die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, Herr. Aber wir sehen sie auch schon vorher. Wir sehen sie auch schon im Alten Testament, Herr. Wie barmherzig du warst mit deinem Volk. Wie barmherzig du warst mit einzelnen Personen und Menschen, Herr. Wie du jede Entschuldigung angenommen hast, wenn sie ernst gemeint war. Herr, und wir danken dir, dass du so barmherzig bist, aber wir wissen auch, du erziehst auch, Herr, und du hast auch Gerichte und du hast auch Zorn. Ja, und wir müssen auch manchmal durch harte Zeiten, damit wir merken, wir sind auf dem falschen Weg und auf dem falschen Dampfer, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass wir das zusammenkriegen in unserem Herzen. Ja, dass du der gerechte Gott bist und dass du der barmherzige Gott bist, Herr. Und ich bitte auch für jeden hier, der genau wie ich manchmal so krass darunter leidet, dass so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt ist, dass es so unfair zugeht, dass ja so viele Unschuldige einfach leiden, Herr. Ich bete für uns, Herr, für jeden, der so fühlt manchmal, dass du uns tröstest, Herr. Denn wir wissen, wie es hinter den Kulissen ist. Wir wissen, dass du Gerechtigkeit schaffen wirst, Herr. Es wird nicht für immer so bleiben und das tröstet mich wirklich. Das macht mich wirklich froh, Herr. Und ich bete dich dafür an, dass du der gerechte Richter bist, Herr. Hilf uns, dir treu zu sein, ja, deinen Namen zu bekennen, ja, dass wir keine Götzenanbeter sind, sondern dass wir wirklich dich anbeten, Herr. Ja, du, der du für uns starbst am Kreuz von Golgatha, der du dein Blut vergossen hast für uns und deinen Körper gegeben hast für uns. So hast du gesiegt, Herr. Auf diese Art und Weise hast du gesiegt am Kreuz. Herr, wir beten zum Schluss, dass du uns genauso machst, Herr. Dass wir nicht Menschen sind, die zurückschlagen, die Gleiches mit Gleichem vergelten, die Rache nehmen und Rache üben, Herr. Bitte, Herr, hilf uns zu sehen, dass die Rache dein ist, deine Sache ist, nicht unsere Sache. Hilf uns, das auf der Arbeit zu sehen, in der Schule, im Studium, Herr, wo immer wir sind, in der Familie, wenn wir sauer sind. Gib uns ein weiches Herz, Herr. Ja, gib uns Geduld, dass wir auf deine Gerechtigkeit warten. Und wir segnen jetzt auch in deinem Namen das Abendmahl, was wir zusammen nehmen wollen, dir zur Ehre und in Erinnerung an deinen Sieg und an dein Überwinden, Herr. Amen.